die Leute, die diese Abweichungen, Bösartigkeiten aufspießen, sind allerdings der Meinung, sie hätten das passende Gegengift gefunden. Und das passende Gegengift, auf das sie gekommen sind, heißt Konsumentenmacht. Wir können doch was dagegen ausrichten. Wir müssen verantwortungsbewusst einkaufen, die Bösen unter den Produzenten mit einem Kaufboykott abstrafen, dann obsiegen die Guten, die Konsumentenmacht. Nehmen wir mal den Begriff für sich, dann ist er schon sehr geständig. Wenn nämlich einer sagt, er sieht da einen Bedarf dafür, Konsumentenmacht einzusetzen, dann gibt er zunächst einmal zu, dass alles kapitalistische Produzieren gar nicht ist, wofür es ausgegeben wurde, ein Dienst am Kunden. Wäre es nämlich Dienst am Kunden gewesen, dann hätte er überhaupt nichts vor der Flinte, gegen das er seine Macht einsetzen müsste. Da müssen doch Produkte, Techniken auf den Markt gebracht worden sein, die der Konsument nicht bestellt hat, von der er in der Regel nicht mal gewusst hat, dass ihm die angeboten werden, dass er die am Ende verzehrt. Wer Konsumentenmacht sagt, hat das ganze schöne Bild des Ausgangs widerrufen, dass Kapital ein Dienst am Kunden ist. Einerseits, er hat das widerrufen, einerseits. Und andererseits kommt das Dementi hinzu. Denn wer sagt, die Konsumentenmacht kann alles wieder zum rechten Pfad zurückführen, der behauptet ja eben, dass alles das, was die Produktion an Bösartigkeiten unter die Menschheit gebracht hat, von den Verbrauchern korrigiert werden kann, eben durch den Einsatz dieser Konsumentenmacht. Also bleibt es in Ihrer Vorstellung doch bei dieser metaphorischen Behauptung, der Kunde ist ein König. Gehen wir mal dieser Konsumentenmacht, ihrem Einsatz und ihrem Fehler für einen Augenblick nach. Ein paar Beispiele und dann das Prinzip. Wer heutzutage verantwortungsbewusst einkauft, die Zeitungen sind voll davon, euch kommt es wahrscheinlich zu den Ohren raus, der kauft natürlich nicht mehr einfach bei großen Discountern, sondern er ernährt sich gesund und kauft in Bioläden. Man kauft gesunde Lebensmittel. Das wäre schon für sich wieder ein Fingerzeig darauf, in was für einer schäbigen Produktionsweise wir leben. Gesund ist doch vernünftigerweise kein auszeichnendes Attribut zu Lebensmitteln. Man erwartet doch sinnigerweise, dass sich gesund und Lebensmittel von Haus aus reimt. Aber im Kapitalismus ist gesunde Ernährung ein Zusatz, den man angeblich kaufen kann. Und zwar in den besagten Bioläden. Wenn das jetzt so gesund ist, die gesunde Ernährung, warum kaufen Sie nicht alle in den Bioläden? Ja, man muss einfach den Mumm zur Ehrlichkeit haben, weil das so teuer ist. Weil dieselben Leute, die so angesprochen werden, ausgerechnet deswegen einen schmalen Geldbeutel haben, weil der bestückt wird von der Industrie, die den Lebensmittelmarkt mit Gammelware überschüttet. Also fehlt den allermeisten erst einmal das Geld für den Bioladen. Dennoch, dieser Wert gesunde Ernährung ist natürlich auch bei den großen Massen angekommen. Der ist nicht stehen geblieben bei den Studienratsgattinnen, die in den Vorstadtvierteln im Bioladen einkaufen. Mittlerweile gibt es das alles als Bioregal bei den großen Discountern. Bei Realkauf und Rewe und wie sie alle heißen, gibt es große Bioregale. Wie kann man aus Biokost einen Gewinn schlagen, wenn doch die Kaufkraft, die sich darauf richtet, der Geldbeutel des normalen Lohnempfängers so schmalbrüstig ist? Die Antwort darauf ist bei den Produzenten denkbar einfach, wie immer. Dann muss man nur die Kosten der Bioproduktion entsprechend senken. Wie machen die das? Die kaufen für ihre Bio-Geflügelfarmen Mitunter das Futter in der Ukraine, dann erfährt man, dass man Dioxine im Bio-Ei hat. Die produzieren ihr Biogemüse gar nicht mehr auf heimischen Flächen, sondern das tun sie in Marokko. Und dort werden Billigarbeiter für wenige Cent über Bioplantagen gescheucht, die so viel Wasser verbrauchen, dass man erfährt, dass in Nordafrika Gegenden existieren, in denen die Menschen keinen Zugang mehr haben zu Trinkwasser. Das sind die Folgen, die bekannt sind als Konsequenzen eines Versuchs, verantwortungsbewusst Biokost, gesunde Ernährung zu sich zu nehmen. Das ist in der Gemeinde der verantwortlichen Konsumenten angekommen. Aber wie? Die haben mitgekriegt, ja, Biogemüse kommt mittlerweile aus Marokko. Das Elend, das da unter den Plantagenarbeitern angerichtet wird und dass der Bevölkerung das Wasser abgegraben wird, das hat wenig Aufregung verursacht. Viel mehr Aufregung hat verursacht, dass dieses Biogemüse, man höre und staune, über tausende Kilometer übers Meer transportiert wird und riesige CO2-Fahnen verursacht. Jetzt ist also ausgerechnet dieser Akt des verantwortungsbewussten Einkaufs ein Anschlag auf das Klima. Der zweite große Sorgepunkt, den sich verantwortungsbewusste Konsumenten zurechtlegen. Darauf haben sie eine Antwort. Ein neuer Akt von Konsumenten macht. Man kauft ab sofort eben alle Utensilien nicht mehr aus fernen Produktionsstätten, sondern aus dem regionalen und Nahbereich. Was macht man da? Naja, man kauft eben zum Beispiel seine Bio-Äpfel aus dem alten Land in Hamburg statt aus Neuseeland. Man denkt jetzt, die Entscheidung ist einfach. Aber in Folge 10, der Verbraucher als Veränderer, lernen wir, dass die Sache komplexer ist. Nämlich so, umweltbewusster Konsum ist sehr kompliziert. Zwar hat der heimische Apfel eine bessere Ökobilanz als der aus Neuseeland. Das aber eigentlich nur kurz nach der Ernte. Im Frühjahr kann das schon ganz anders aussehen. Dann hat der einheimische Apfel eine ganze Weile im Kühlhaus gelegen, der Apfel aus Neuseeland jedoch nur eine weite Schifffahrt hinter sich. Daran merkt man, die Entscheidung, was ist jetzt eigentlich ökologisch verantwortungsbewusst, ist ohne den Dirke Weltatlas, ohne einen Kalender und Stoppuhr und ohne gediegene physikalische Kenntnisse über das Ohmsche Gesetz und den Energieumsatz eigentlich gar nicht zu treffen. Der norddeutsche Bioapfel kann ganz gut und ganz schlecht abschneiden gegen den anderen. Also wer verantwortungsbewusst einen Apfel verzehren möchte, hat es insbesondere in einer Nation nicht leicht, die im PISA-Ranking auf Platz 23 steht. Wer sich also, um komplizierte Rechnungen zu vermeiden, auch ein Beispiel aus diesem Artikel, darauf verlegt, nichts mehr anzufassen, was in der Kühltruhe gelegen hat, der entscheidet sich vielleicht dazu, Krabben nur aus der Nordsee und fangfrisch. Statt aus Thailand. Ja, das liegt wieder dicht vor der Haustür. Aber er lernt auch in diesem Artikel, dass diese Krabben aus Norddeutschland, die fangfrisch auf seinen Tisch kommen, in Marokko waren, um dort gepoolt zu werden, weil nämlich die Frauen in Marokko um so vieles billiger sind als die Poolmaschinen in Husum, dass sich das schon wieder lohnt. Ein betrübliches Ergebnis, bei dem quasi als Kollateralnutzen noch abfällt, dass man in dem Artikel lernt, dass fangfrisch für Krabben aus der Nordsee bedeutet, dass diese kleinen Tiere das geradezu biblische Alter von 2 Wochen plus erreicht haben dürfen. Also das mit dem nah statt fern einzukaufen ist zwar sehr verantwortungsvoll, aber kaum je zu realisieren, weil es eben nicht leicht ist, eine Geschäftsrechnung zu durchkreuzen, die man nicht angreifen will. Letztes Beispiel. Ich bin gestern am Bremer Weltladen vorbeigekommen im Ostertor. Den gibt es also immer noch. Fair Trade. Also, das spricht für die Spendenbereitschaft der Bremer. Die Menschen, die in solchen Läden einkaufen, die wollen auch verantwortungsbewusst handeln als Konsument, Konsumentenmacht einsetzen. Und sie haben daran Anstoß genommen, dass der Reichtum der Kaffeeröstereien hier in Bremen deutlich sichtbar existiert, neben der Armut von armen Plantagenbauern in Kolumbien, Brasilien und wo immer der Kaffee herkommt. Das finden sie empörend und ungerecht, ist es ja auch irgendwie. Und die Konsumentenmacht will darauf antworten und sagen, wir kaufen nicht mehr bei Jacobs, sondern nur noch bei Fairtrade. Was tun sie da? Die zahlen einfach 1-2 Euro mehr für ihr Kilo Kaffee und denken, das ist mal gediegene Konsumentenmacht, weil sie den Konzernen zeigt, wie ein fairer Preis wirklich auszusehen hätte. Die agieren in dem Bewusstsein, dass sie dem Markt ein Vorbild liefern, wie eine faire Preisbildung auszusehen hätte. Der Haken an dieser Absicht ist bloß, der Markt, dem sie dieses Bild vorhalten, passt überhaupt nicht auf das, was das Bild dem Markt da vorhalten möchte. Ein Verkäufer am Markt will keinen fairen, der will einen hohen Preis erzielen. Davon hängt sein Ertrag und Gewinn ab. Und ein Käufer an diesem Markt, der will nicht einen fairen, der will einen niedrigen Preis erzielen. Das ist der Kampf zwischen Anbieter und Nachfrager an einem Markt, der sich um das Geld und die Zahlungskraft für den Gewinn dreht. Es geht nicht um das gerechte Entgelten eines Arbeitsaufwands, sondern darum, aus dem Arbeitsaufwand möglichst viel Gewinn zu schlagen, also hohe Preise zu erzielen. Das Verfahren selber ist eigentlich eine einzige Ironie auf Konsumentenmacht. Denn die ganze Macht besteht darin, dass man freiwillig ein paar Euro mehr abdrückt für den Kaffee, also den Großkonzernen, die man eigentlich an den Pranger stellen will, kein Haar krümmt. Es wird neben das große Kaffeegeschäft der Global Players ein Nischengeschäft etabliert, das auf der Spendenbereitschaft von Konsumenten dieses Zuschnitts beruht und auch mit dieser Spendenbereitschaft wieder vergeht, wenn die Armut unter den Leuten größer wird und die Löhne sinken. So ist das mit der Konsumentenmacht und dem gerechten Preis. Mir ist im Zug noch eine Fußnote dazu eingefallen, weil wir in früheren Jahren ja mit linken Auffassungen konfrontiert waren, die vielleicht so den heutigen Konsumenten, die sich da zu Wort melden, nicht mehr geläufig sind. Wir haben in frühen Jahren, als noch Willy Brandt den Nord-Süd-Dialog führen wollte und für die gerechte Weltwirtschaftsordnung geworben hat, mit dem Argument des ungerechten Tausches gekämpft. Da haben Linke, auch Linke, entdeckt, die armen Länder, die man früher einmal Entwicklungsländer nannte, die müssen immer mehr Ware für dasselbe Geld abliefern, wenn sie ans Ausland verkaufen. Und umgekehrt, mit ihrem Geld können sie immer weniger Ware im Ausland einkaufen. Das haben sie entdeckt und als Skandal angeprangert und dem will ich auch beipflichten. Das ist ein Skandal, aber ein Skandal, der für diese Wirtschaft konsequent und sachgerecht ist. Warum ist es eigentlich so, dass ausgerechnet die armen Länder für das Zeug, das sie abliefern, immer weniger Geld im Ausland kassieren und für das, was sie kaufen, mit ihrem Geld immer mehr hinblättern müssen? Der Wechselkurs zwischen den Geldern dieser beiden Standorte, Entwicklungsland dort, Metropole hier, der sorgt dafür, dass man für die eigene Ware immer weniger auf dem Weltmarkt erlöst und für die Ware dieser Standorte immer mehr vom eigenen Geld aufbringen muss. Warum ist es so? Weil auf diesem Weltmarkt, wo die Waren über die Grenzen hin und her geh- und verkauft werden, in Wirklichkeit nicht Kaffeesäcke und Autos verglichen werden. Auch nicht der Arbeitsaufwand, der in einem Kaffeesack steckt und in einem Auto. Sondern verglichen wird die Rentabilität und die Kapitalmasse, die auf diesen beiden Standorten unterwegs ist und für kapitalistische Anlage für lohnend befunden wird. Und da kriegen die Länder den Zuschlag, die über viel Kapital mit einer ordentlichen Rendite verfügen, und das kriegen sie honoriert in einem Wechselkurs, der das Gewicht ihrer Geldeinheit dicker macht, höher einstellt im Vergleich zu einer anderen Nation, in der das nicht der Fall ist. Insofern ist es konsequent natürlich ein schreiender Skandal, dass die Arbeitsstunden und die Plackerei, die in einem Sack Kaffee steckt, überhaupt nicht weniger geworden wird. Aber sie kriegen immer weniger dafür. Machen wir mal ein Fazit zur Konsumentenmacht, ihrem Prinzip und ihrem Fehler. Zusammengefasst möchte ich den Leuten, die sich auf dieser Schiene bewegen, zu bedenken geben: Die Geldrechnung, die all die zitierten Übel hervorbringt, die also die Quelle dieser Übel ist, wird von Ihnen zugleich als Heilmittel dagegen angesehen. Sie sind der Auffassung, wenn man seine Kaufkraft als Verbraucher den bösen Produzenten entzieht, dann ist es sowas wie eine erzieherische Maßnahme, ein Korrektiv, sodass die aus eigenem Antrieb ihrer Geldrechnung wegen alles zum Guten wenden, sich bessern. Sie wollen ja Geld einnehmen und verdienen. Das ist die Überlegung. Der Grundsatzwiderspruch ist der genannte. Dieselbe Geldrechnung, die die Quelle der Übel ist, soll ein Heilmittel dagegen sein. Zur Technik, der haftet auch ein Widerspruch an. Der Mensch, der seine Macht als Verbraucher meint einzusetzen, der organisiert einen Entzug von Kaufkraft beim Unternehmen A. Aber der Entzug von Kaufkraft beim Unternehmen A geht überhaupt nicht anders zu organisieren, als gegenüber einem anderen Unternehmen B seinen Zuspruch zu erteilen. Was man der einen Firma vorenthält, der man ihre Orangen nicht mehr abkauft, das gibt man der anderen Firma, bei der man kauft, weil sie vielleicht Bio-Orangen produziert, als Kaufkraft an die Hand. Jetzt möchte ich dazu nicht einmal sagen, der Einsatz der Konsumentenmacht ist wirkungslos. Mag schon sein, dass der Einsatz dieser Macht über so einen Boykott eine Wirkung tut. Mag sein, dass der Umsatz der Firma A fällt und der von B steigt. Das hat eine Wirkung, aber das hat nicht die gewollte Wirkung. Der Mensch, der so seine Kaufkraft umverteilt, von A nach B, bleibt eben innerhalb des Spielfeldes der Produktion von Geld, die der Grund des ganzen Übels ist. Das ist und bleibt der Widerspruch, der allerdings von denen, die so verfahren, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Warum nicht? Weil die offenbar der Auffassung sind, es ist nicht die Geldrechnung selbst, die der Kern des Übels ist. Es ist nicht das Geschäft, das die Waren für den Konsum hervorbringt, das diese Misslichkeiten produziert. Nicht das Geschäft ist das Übel, das unverantwortliche Geschäft ist das Übel. Die zerlegen den Markt, die zerlegen die Welt der Unternehmer in gute und schlechte. Die sind nicht der Auffassung, dass der Profit und seine Rechnung ein Übel ist. Die sind der Auffassung, dass eine überzogene Stellung zum Profit das Übel ist. Und das ist ein Fehler. Man muss nämlich überhaupt keine Charaktersau sein, um in einem Unternehmen zu sagen, man muss die Kosten für Tierfutter senken, damit man mit seinem verbilligten Hühnerangebot die Kaufkraft am Markt erwirbt. Man muss kein Charakterschwein sein, wenn man sagt bei Siemens, wir werfen 20.000 Leute raus, damit wir unsere Produktion verbilligen und unseren Marktanteil darüber vergrößern. Das sind die Tagesmeldungen ökonomischer Vernunft. Keine charakterlichen Entgleisungen. Die kommen noch obendrauf. In Wirklichkeit ist es deswegen auch gar nicht so, dass ein Kunde, der dem einen Unternehmen seine Kaufkraft vorenthält und sie einem anderen gibt, damit ein schlechtes Unternehmen gegen ein gutes Unternehmen ausgetauscht hätte, das er mit seiner Kaufkraft beglückt. In Wirklichkeit hat er eine Enttäuschung, die er erlitten hat beim Unternehmer A, gegen eine Hoffnung ausgetauscht, dass es bei B nicht so sein würde. Das Einzige, was der Mensch wirklich geändert hat mit seinem Kaufboykott, ist sich. Und deswegen gibt es in der Welt der ethisch gesonnenen Konsumenten den Seufzer, der nie ausstirbt, dass sie am Ende des Tages dann sagen, ja, von denen hätte ich das jetzt nicht erwartet. Jetzt erfährt man plötzlich, dass die, auf die sie alle Hoffnung gesetzt haben, das Biosegment oder der grüne Strom, dass auch die ihr Dioxin in den Eiern verarbeiten, dass auch der grüne Stromanbieter AKW-Strom einspeist und einpreist, sodass der Konsument zur Kenntnis nehmen muss, die Wirkung, die er wollte, ist einfach kein taugliches Mittel gegen die Geldrechnung, die die Übel verursacht, gegen die er sich wendet. Insofern ist die Leistung der Konsumentenmacht, was sie wirklich hervorbringt, objektiv betrachtet null. Alle Geldrechnungen von Betrieb und Markt bleiben in Kraft und damit auch die Wirkung. Aber subjektiv ist die Wirkung enorm. Und die besteht in der Hauptsache in der Wirkung auf Selbstbewusstsein der Träger. Die sind der Auffassung, sie haben Verantwortung geübt, gezeigt für Mensch und Natur. Und diese Gesinnung, die diese Leute von sich pflegen, die birgt einen verhängnisvollen Fehler. Nicht nur, dass die schädlichen Wirkungen in Kraft bleiben, gegen die diese Menschen sich richten. Wer diese Gesinnung an den Tag legt, der kommt auch bei seiner Ursachenforschung endgültig auf die schiefe Bahn. Denn wer denkt, wenn die Konsumentenmacht mit einem ethisch wertvollen Einkaufszettel die Produktion wirklich zum Besseren wenden kann, na dann gehen ja doch alle nach wie vor existierenden Skandale darauf zurück, dass der Konsument immer noch nicht verantwortungsvoll agiert, dass er immer noch neben der Spur liegt, ein Geizkragen ist, der für gute Waren nicht gutes Geld rausrücken will. Am Ende spielt deswegen in der ideologischen Welt von Konsum und Konsumentenmacht im Kapitalismus der heute Abend zitierte König-Kunde eine merkwürdige Doppelrolle. Als Konsument darf er auf der einen Seite für alle Leistungen danken, die überhaupt nicht das Ziel des Kapitals sind, Versorgung. Dankbar sein für eine Wohlstandsgesellschaft. Und das Eintreten aller schädlichen Wirkungen des Wachstums, die deswegen notwendig werden, weil Gewinn statt Versorgung das Ziel ist, das darf sich der Konsument seiner eigenen Maßlosigkeit wegen und seiner mangelnden Verantwortung wegen ans eigene Revers heften. Da ist die gute Meinung vom Kapitalismus die schlechte Meinung über den Konsumenten und sein Benehmen. Und damit ist man auf der schlechten Spur. Damit lasse ich es jetzt mal bewenden. Jetzt müsst ihr was sagen.